Megatrend ist praktisch eine langfristige, tiefgreifende Entwicklung, die ganz große Teile der Gesellschaft über Jahrzehnte hinweg verändert. Also es ist eine Fähigkeit, Veränderungen zu antizipieren, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und dann auch mutig neue Wege zu gehen.
Geld und Finanzen.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio, Impulse für Management, Innovation und Transformation. Heute tauchen wir ein in die Zukunft des Bankwesens. Unser Gast ist kein Unbekannter, Frank Schwab, Vordenker, Unternehmer, Digitalbanker und Autor. Und mit seinem neuen Buch 42 Megatrends, die Zukunft des Bankwesens gestalten, wirft er einen umfassenden Blick auf Entwicklungen, die Banken, Fintechs, aber auch uns alle betreffen. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen sprechen kann. Hallo, Herr Schwab.
Hallo, Herr Eck. Freut mich, dabei sein zu können.
Ja, freut mich auch. Herr Schwab, warum haben Sie dieses Buch geschrieben über die 42 Megatrends und warum jetzt?
Naja, zuallererst habe ich das Buch für mich geschrieben, weil ich wissen will, was verändert. Und was wir einfach feststellen, ist, dass Digitalisierung, gesellschaftlicher Wandel und geopolitische Verschiebung neue Denkweisen und Strategien erfordert. Warum jetzt? Ja, die Veränderung ist gefühlt immer schneller und deswegen, wer heute nicht handelt, wird morgen abgehängt und die Zukunft braucht Orientierung. Das ist praktisch mit dem Buch gegeben.
Jetzt haben Sie 42 Megatrends hier herauskristallisiert, aber was ist ein Megatrend und was unterscheidet ihn von einem Hype?
Also Megatrend ist praktisch eine langfristige, tiefgreifende Entwicklung, die ganz große Teile der Gesellschaft über Jahrzehnte hinweg verändert und auch ganze Branchen verändert. In der Regel ist ein Megatrend global, nachhaltig und systemisch. Hypes oder ja, kurzfristige Trends sind eher laut und oberflächlich. Megatrends wie künstliche Intelligenz oder Nachhaltigkeit bleiben. Hypes vergehen auch wieder und man sollte beide auf keinen Fall verwechseln.
Was ja wahrscheinlich nicht so einfach ist.
Ja, man braucht halt eine gewisse Vorstellungskraft. Man kann es aber am Ende eben auch messen, welche Veränderung tatsächlich Millionen von Menschen in aller Welt auf jedem Kontinent betreffen. Da ist halt jeweils so ein Thema wie Klimawandel sozusagen, da ist letztendlich fast jeder Mensch betroffen. Und künstliche Intelligenz genauso wie, ich meine, wir wussten vor 2007 auch noch nicht, dass wir ein Smartphone brauchen, aber inzwischen gibt es Milliarden davon. Und man kann das eben schon zu einem frühen Zeitpunkt erkennen, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie, sozusagen, was bewirken bestimmte Dinge.
Jetzt können wir ja nicht über 42 Megatrends sprechen, aber wenn Sie einen Megatrend hervorheben müssten, der Sie persönlich am meisten fasziniert, welcher wäre das?
Ja, mein Bildschirmhintergrund kann man es schon so ein bisschen sehen. Da ist Bitcoin und Blockchain und Kryptowährung. Ich habe eine Bankausbildung gemacht 1989. Also irgendwie für das Thema Geld habe ich jetzt mich mein ganzes berufliches Leben interessiert. Und ich habe auch schon vor Bitcoin, also schon im Jahr 2000, gab es sowas wie eCash. Das war damals eine zentrale digitale Währung. Auch das hat mich schon interessiert. Aber eben erst mit Bitcoin und Kryptowährung ist praktisch der Ball der Veränderung ins Rollen gekommen. Und weil ich eben davon ausgehe, dass Geld sich im Zeitablauf verändert, ganz am Anfang gab es Muscheln und dann Reichsteine und Fürstengeld und das Fiatgeld ist ja, so wie wir es heute kennen, ja eher neu. Ja? Also das Zentralbanken gibt es erst seit 100 Jahren. Also das ist eben nicht schon immer so, obwohl wir das denken, dass das schon immer so war. Aber wir haben jetzt erstmalig mit der Blockchain-Technologien, die Geld um eine weitere Funktion erweitern, nämlich um die Programmierbarkeit. Und das ist eine Funktion, die Geld eben noch nie hatte, aber in einer digitalen Welt sehr nützlich ist. Das ist für mich als Banker von besonderem Interesse, weil es auch eben, also Geld betrifft letztendlich eben auch jeden und die Veränderung des Geldes auch.
Ja, Sie haben es ja angesprochen, diese technologischen Entwicklungen. Welche dieser Trends bringen denn das Bankwesen besonders?
Ja, also wenn ich jetzt über Technologien spreche, so rein technisch ist eben die Cloud sehr hilfreich, um die gesamten bisherigen Bankprozesse zu erneuern, weil man die Bank letztendlich dazu zwingt, tatsächlich die Technologie von neu auf zu gestalten. Offene Schnittstellen, also das Thema API, Open Banking, ermöglicht letztendlich, dass man die Bankprozesse und die Bankgeschäftsmodelle und die Produkte in jeden anderen Geschäftsprozess reibungslos einbindet. Das kann man sich vor allem im Retail Banking, also im Banking mit Privatkunden des täglichen Bedarfs sehr gut vorstellen. Heute gehen kaum noch Leute zur Bank. Und das wird eben zukünftig immer weniger notwendig sein, weil letztendlich dann die Bank und die Bankdienstleistung in Primärprozesse eingebunden sein werden. Ich sag mal, Beispiele, die wir schon lange sehen, ist, dass ich jetzt halt im Edeka oder Rewe auch mein Bargeld abheben kann. Wenn ich online sozusagen was auf Kredit kaufe, ist das ein integrierter Prozess. Und das geht eben in der Zukunft noch viel reibungsloser und noch viel integrierter. Und spätestens die nächste Generation wird das auch so erwarten. Umgekehrt in dem Moment, wo eben Anbieter das in sozialen Medien, Spielen, Apps eben in der digitalen Welt integriert anbieten, die Nutzer sind darauf schon vorbereitet. Und damit wird sich praktisch das Banking durch Technologien getrieben sehr unsichtbar zeigen.
Künstliche Intelligenz haben Sie vorhin ja auch schon mal angesprochen. Wie verändert das die Banken? Eher evolutionär oder revolutionär?
Naja, Banken haben die Eigenschaft, dass sie doch erstmal sehr langlebig sind. Von daher kurzfristig eher evolutionär. Es ist aber eben so, in dem Moment, wo eine Technologie überall greifbar, nutzbar und verfügbar ist und auch richtig angewendet werden kann, dann kann sich es natürlich schon in Richtung revolutionär verändern. Und KI hat in einigen Segmenten der Bank doch den Charakter, dass die Automatisierung viel weiter getrieben werden kann. Und das hängt letztendlich mit dem Thema, das wir zuvor angesprochen haben, zusammen. In dem Moment, wo die Bankprozesse sozusagen technisch abgreifbar, einfach integrierbar sind, kann natürlich die künstliche Intelligenz sozusagen das Ganze weiter treiben, verfeinern und entsprechende Angebote individualisieren. Und das wird, denke ich, im Massengeschäft oder im Alltagsbanking-Nutzen die Zukunft bestimmen. Und die Zukunft, da reden wir vielleicht über 10, 15 Jahre, aber keine 30 Jahre.
Jetzt ist ja viel in Bewegung. Sie hatten Blockchain angesprochen, Tokenisierung. Sind da Banken eher die Innovatoren? Gehen die vorne weg oder sind sie eher die Getriebenen?
Also Banken sind ganz sicher nicht die Innovatoren. Das Thema ist ja letztendlich 2009 gestartet. Das heißt, viele Angebote, die Banken heute in Piloten ausprobieren, gibt es bereits seit 5 bis 10 Jahren in eigenen Startups, in weltweit Zehntausenden von Startups. Und deswegen sind Banken diesbezüglich ganz sicher die Getriebenen, weil sie natürlich beobachten, dass große Nutzerzahlen eben die Angebote zunehmend nutzen. Also wir reden hier über 5% der Kunden heutzutage. Und das ist praktisch dann eben für Banken schon messbar und erlebbar. Und je nachdem, in welchem Land wir uns befinden, sind es keine 5%, sondern eher 15 bis 20%. Tendenz stark steigend. Und aus dem Grunde gibt es Stand heute, also es gibt inzwischen fast keine Bank mehr, die sich zumindest nicht mehr damit beschäftigt.
Das wäre ja wahrscheinlich auch tödlich.
Na, ich weiß nicht, ob es tödlich ist. Es ist vielleicht eher töricht. Tödlich sicherlich nicht, weil auch nicht jede Bank ist gleich. Viele Banken haben dann letztendlich doch sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, wenn man genau hinguckt. Viele unterschiedliche Banken haben sehr unterschiedlich große Bilanzsummen und damit auch sehr unterschiedliches Geschäft und Kundengruppen. Und es trifft eben nicht alle gleichzeitig, sondern man sieht in einzelnen Feldern dann schwerpunktmäßig Verschiebungen. so dass ich insbesondere, wenn ich eine große Bank bin, das erst überhaupt nicht merke. Aber eben über die Zeit wird sich das verändern. Der ist aber durchaus ein Prozess, der sehr lange dauern kann. Also das, anders jetzt wie eine künstliche Intelligenz, gehe ich davon aus, dass gerade Tokenisierung und DeFi eher jenseits von 10 Jahren relevant ist.
Wir haben ja vorhin über Strohfeuertrends, also Hypes gesprochen und Megatrends. Welche gesellschaftlichen Trends sollten denn Banken auf jeden Fall im Auge behalten?
Also ein absolutes Muss ist die Demografie, insbesondere in Deutschland. Das gilt aber eben fast inzwischen für ganz Westeuropa, wie auch Japan und teilweise China. Das heißt, die Demografie ist eine so große Veränderung und führt finanziell zu so großen Herausforderungen, dass man da als Bank auf jeden Fall mit großen Risiken, aber wie auch immer, wo große Risiken sind, sind auch große Chancen begegnen soll. Gleiches gilt für das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben keine zweite Erde, wir haben nur eine und wir müssen zunehmend darauf aufpassen. Und letztlich ist das Thema Bildung ein wichtiges Thema, also insbesondere die finanzielle Bildung. Banken sollten gut beraten sein, hier eben in die Allgemeinheit zu investieren, weil, ich meine, das sehen wir an der aktuellen Rentendiskussion. Ich meine, wir wussten seit 50 Jahren, dass sich die Demografie und die Alterspyramide ganz, ganz stark verändert, teilweise umkehrt. Das heißt, bisherige Modelle können in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Und Banken haben hier, denke ich, schon die Rolle der Aufklärung, aber eben auch des Angebots. Das wäre für mich die absoluten Mussverhalten. Und dann gibt es natürlich noch so Spezialthemen vom Sparen zum Anlegen. Also das hängt natürlich eins zu eins dann mit Vorsorge und Rente zusammen. Die Banken sollten sich auf die Digital Natives vorbereiten. Die kommen nämlich.
Und welche Megatrends nehmen Banken noch zu wenig ernst?
Also das kommt natürlich immer auf die einzelne Bank an. Es gibt Banken, die sich der Nachhaltigkeit schon von Anfang an verschrieben haben oder gar das Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben. Das heißt, da wird das dann sehr gut schon abgedeckt. Tendenziell muss man halt einfach sagen, die Standalone-Bank ist kein zukunftsfähiges Modell, sondern wenn man die erfolgreichsten Unternehmen in der heutigen Zeit anguckt, dann reden wir sozusagen über die Plattformökonomie. Das heißt, wir reden über ein großes Ökosystem von Unternehmen, Aktivitäten, die koordiniert werden, um Kundennutzen und Kundenvorteile zu schaffen. Und da müssen sich die Banken Gedanken machen. Und ich denke, da gibt es heute noch zu wenige Ansätze. Da sind die Banken noch zu einzelkämpferisch unterwegs. Und ganz futuristisch, also kann sich ja natürlich überlegen, inwieweit man als Bank mal vorausdenken soll. Aber die Frage ist halt, wer hat in seinem Aufsichtsrat oder Vorstand schon mal die staatenlose Kryptobank diskutiert und welche Chancen und Risiken stecken da? Das ist natürlich eher visionsgetrieben, aber von dem, was ich mitbekomme, sind die Pläne Stand heute eher auf wenige Jahre, wenn nicht gar Quartale ausgelegt und nicht auf Jahrzehnte. Und wenn man jahrzehntelang auch noch im Geschäft bleiben will, dann sollte man sich auch in Jahrzehnte im Voraus mal auch Zeit nehmen, was das für die Gegenwart und das aktuelle Handeln bedarf.
Ja, was zu weit in der Zukunft ist, ist für viele Menschen noch zu abstrakt und wird nicht so richtig wahr und ernst genommen. Wir hatten es ja vorhin auch mit der Demografie. Und in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, dass Zukunftskompetenz wichtig ist. Was ist Zukunftskompetenz für Sie?
Naja, also es ist eine Fähigkeit, Veränderungen zu antizipieren, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und dann auch mutig neue Wege zu gehen. Und ich sag mal, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, viele sehr große europäische Banken haben versucht, ein europäisches Privatkundengeschäft oder Retail Banking aufzubauen. Letztendlich hat es Revolut geschafft. Also weder die Deutsche Bank noch Santander noch die UniCredit, alle sind letztendlich lokal mit vereinzelten, sagen wir, Akquisitionen gestartet und da auch hängen geblieben. Aber nicht eine dieser Banken hat eine europäische, einheitliche Retail-Plattform mit hohem Kundennutzen geschaffen, sodass auch sozusagen die Europäer unter uns reibungslos Realtime 24x7 Geschäfte machen können. Revolut hat das geschafft und ich glaube, es ist eben kein Zufall, dass die heute auch als die weltweit beste Digitalbank gewählt wurden, weil sie haben das geschafft, was 40 Jahre lang eben die Etablierten zwar versucht, aber nicht geschafft haben. Und das ist für mich eben auch das Thema Zukunftskompetenz, weil die Gründer von Revolut haben das begriffen, wie man sozusagen eine Banking-Plattform für Europa baut.
Als Sie die ersten gedruckten Exemplare Ihres Buchs so in der Hand hatten, was ging Ihnen durch den Kopf? Wer muss das auf jeden Fall lesen?
Also ich habe es ja eingangs kurz erwähnt. Ich habe es zuallererst mal für mich geschrieben, weil es einfach hilft, Orientierung zu geben. Am Ende, jeder, der im Banking was gestalten möchte oder der gerne wissen möchte, was auf ihn zukommt oder auf sie zukommt, für den ist dieses Buch sicherlich eine große Hilfe, weil es zeigt letztendlich, was denkbar ist. Man kann die Kapitel vollkommen unabhängig voneinander lesen. Also man muss jetzt nicht alle 42 Trends lesen. Wenn man sich nur für drei interessiert, kann man auch nur drei lesen. Und jedes Kapitel ist gleich aufgebaut. Es beschreibt nämlich den Trend an sich auch erstmal ohne Anwendung innerhalb einer Bank. Das heißt, warum ist der Trend ein Megatrend und woran kann man das festmachen? Dann, wo finden sich denn erste Anwendungen bei Banken? Was wird es für die Banken in den nächsten Jahren, Jahrzehnten letztendlich bedeuten? Und das letzte der vier Abschnitte ist, wie Banken sich entsprechend darauf vorbereiten sollten. Und das Ganze wiederum geteilt in Trends bis 30, 35, 40 und nach 45.
Jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir jetzt mit dem Autor sprechen, der sich mit den allen 42 beschäftigt hat. Was würden Sie denn klassischen Banken raten? Welche strategischen Schritte sind jetzt entscheidend?
Also ich bin eben fest überzeugt und da ich ja auch Aufsichtsrat selbst bei mehreren Banken bin, ist es sehr sinnvoll, sich eben über diese Zukunft Gedanken zu machen. Es macht durchaus Sinn, sich mit allen 42 zu beschäftigen. Aber es macht keinen Sinn, zu versuchen, alle 42 irgendwie zu erfüllen oder zu bedienen, weil das viel zu umfangreich ist. Und es ist auch nicht für jedes Geschäftsmodell notwendig oder sinnvoll. Ich glaube sehr stark daran, diejenigen Banken, die wählen und sagen, okay, das sind die Trends mit den Nutzenversprechen für bestimmte Zielgruppen, die ich als Bank erreichen möchte, die auszuwählen und die dann letztendlich auch konsequent umzusetzen. Und ich glaube schon, dass es notwendig ist, eine Strategie auf 10 Jahre auszulegen. Trotzdem muss ich wissen, was ich morgen dafür letztendlich tun muss. Also ich muss sozusagen die Langfriststrategie in sehr kurzfrist Ziele bringen. Jetzt mögen dann alle sagen, ja, aber kein Mensch weiß, was in 10 Jahren ist. Das stimmt aber eben nicht. Wir können sehr gut vorhersagen, was in 10 bis 20 Jahren mit der Demografie ist. Wir können sehr gut vorhersagen, was in 10 bis 20 Jahren mit dem Klimawandel ist und was für Auswirkungen das auf Banken und Bilanzen haben wird. Versicherungen zum Beispiel müssen das machen, weil wenn sie es nicht machen, dann werden sie pleite gehen, wenn sie falsch versichert sind und falsch sozusagen auch rückversichern. Es ist eben keine Frage, jetzt machen wir mal eine Strategierunde. Also letztendlich, wenn man sich auch den Trend der Konsolidierung, den ich angesprochen habe, ist einfach eine Frage, werde ich übernommen von einer anderen Bank oder habe ich ein so attraktives und gutes Geschäftsmodell, dass ich im Markt bestehen kann und mir Gedanken darüber machen kann, ob ich andere übernehme. Und das hängt dann letztendlich schon damit zusammen, wie gut ich Kunden bedienen kann und wie gut ich da letztendlich dann auch Geld und Marge mache. Und sich dazu beschäftigen, also es wäre immer schon gut gewesen, das vor 5 Jahren zu starten. Und wenn man das nicht gemacht hat, ist eben heute oder morgen der beste Tag dafür.
Also wer nur verwaltet, der wird nicht überleben.
Ja, also das kann man mit Sicherheit vorhersagen, dass wenn man versucht, seine Bank zu verwalten, und ich meine, machen wir uns nichts vor, weltweit ist es so. Als ich angefangen habe, 1989 gab es in Deutschland, ich glaube, 4.500 Banken. Wir sind jetzt irgendwie bei weniger als 1.500 und die Tendenz ist nach wie vor fallend und konsolidierend. Insbesondere, wenn wir in das Lager der Sparkassen und der Volks- und Raiffeisenbanken reinschauen. Aber es ist kein deutsches Phänomen. Es ist weltweit so, das ist in Amerika genauso.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was machen Sie, wenn Sie nicht Bücher schreiben und welche der vielen Dinge, die Sie ja tun, machen Ihnen am meisten Spaß?
Ich habe es ja kurz gesagt, ich bin Aufsichtsrat bei 4 Finanzdienstleistern in Bahrain, in Saudi-Arabien, in Wien, aber eben auch hier in Deutschland. Und das ist eigentlich inhaltlich sehr interessant. Ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren und ich habe das auch noch vor, eine weitere 10 Jahre zu machen, wenn man mich lässt. Weil es eine gute Mischung ist zwischen eben strategischem und Zukunftsinput zu geben und auch an Entscheidungen, an sozusagen strategischen Entscheidungen mitzuwirken. Das heißt, da kann ich das Wissen sehr gut nutzen tatsächlich. Seit neuestem spiele ich Golf mit meiner Frau 3, 4, 5 Mal die Woche. Das ist wirklich ganz toll und darüber hinaus ja, beobachten wir, was unsere jetzt erwachsenen Kinder machen. Und das sind die Dinge, die mir Freude machen.
42 Megatrends, die Zukunft des Bankwesens gestalten, brandaktuell vor wenigen Wochen erschienen und auf 362 Seiten zeigt Frank Schwab, worauf insbesondere Banken in der Zukunft achten müssen. Die Ausgabe ist allerdings auch auf Englisch erschienen, das heißt auch auf internationalem Parkett wird das interessant. Ich habe mit dem Autor gesprochen, Frank Schwab, mit klarem Blick und kritischer Leidenschaft für die Zukunft des Bankwesens. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Eck, für die Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut.
Das Buch ist nicht nur Lektüre für Banker, sondern für alle, die verstehen wollen, wie sich unsere Welt verändert und was das für unser Geld, unsere Wirtschaft und unser Handeln bedeutet. Und alle Informationen zum Buch, den Link und Link auch zum Kontakt zu Frank Schwab, zu seinem LinkedIn-Profil, finden Sie in den Shownotes. Abonnieren Sie unseren Kanal, hören Sie immer wieder rein. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Geld und Finanzen.
Management-Themen bei Themenradio.